Überall tauchen sie auf. Populistische Aussagen, die auf den ersten Blick so wirken, als könne man sie nicht widerlegen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall.
Und hier schauen wir bei den alten Griechen nach. Denn denen verdanken wir rhetorische Figuren, Konzepte, Muster und auch handlungsfähige Waffen, die auch heute noch Anwendung finden. Da sind wir auf ein neues AfD gestoßen. Aristoteles für Deutschland. Sie hören hier die erste von zwei speziellen AfD-Folgen rund um den Nutzwert von Aristoteles für Deutschland.
Mit Diplompsychologin und Gräkum-Inhaberin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Kommunikationstrainer Tom Buschardt, heute mit seinem kleinen Latinum im Gepäck.
Wie begegnet man Populisten, die uns Böses wollen? Wir treffen sie überall, in der Schlange beim Bäcker, im Gespräch, bei der Arbeit oder aber, und da natürlich in rauen Mengen, im Internet.
Der Vorteil der Populisten, sie sind laut und sie sind selbstbewusst. Was auf den ersten Blick plausibel klingt an ihren Aussagen, muss erst einmal recherchiert werden, um es als falsch und absurd zu entlarven. In der ersten Amtszeit von Donald Trump beispielsweise hatten die Journalisten von dpa eine Sonderschicht, die den Spitznamen hatte, er ist wach.
Und das hat man tatsächlich so gemacht. Und zwar hat man überprüft, wann hat Donald Trump damals noch auf Twitter unterwegs, wann hat Donald Trump sein Handy eingeschaltet und die ersten Tweets abgelassen. Und das Problem von Journalisten ist natürlich, man rennt natürlich viel langsamer einer Lüge oder einer Halbfalschinformation hinterher, um sie zu entlarven, als sozusagen der Absender sie in die Welt hinaus posaunen kann. Das heißt also, Journalismus ist hier insofern im Nachteil, weil er langsamer ist, er muss mehrere Quellen überprüfen, er muss verifizieren, er muss recherchieren, er muss vielleicht auch mal ins Archiv hinabsteigen, und in der Zwischenzeit hat jemand wie Trump 12 weitere Tweets abgesetzt. Und gelangt dadurch natürlich kommunikativ auch in den Vorteil.
Und da gibt es natürlich auch eine Reihe von Geschichten, die wirklich originell gewesen sind. Meine Lieblingsgeschichte aus dem Kontext ist Last Night in Sweden, wo er aufgrund irgendeines Missverständnisses angenommen hat, dass in Schweden eine Art Terroranschlag oder ein großes Verbrechen passiert sei. Nun ist Schweden auch kein ganz kleines Land, und bis man da mal nachgeguckt hat, ob nicht wirklich irgendetwas passiert ist, was Trump vielleicht aus anderen Kanälen oder aus seinen eigenen Regierungskreisen hätte erfahren können, hat es natürlich gedauert. Und Last Night in Sweden ist immerhin ein positives Beispiel, wie es entlarvt worden ist und wie man heute ganz wunderbar darüber schmunzeln kann. Aber heute sitzen wir zusammen mit diesen Populistinnen und Populisten in sozialen Medien. Wir sitzen vielleicht mit ihnen beim Mittagsessentisch im Kollegenkreis. Vielleicht haben wir sie auch in der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft. Das sind die Populisten mit den ganz simplen Botschaften, wo man sehr, sehr genau aufpassen muss. Da geht es um die Gefährlichkeit von Ausländern. Da sind Politiker korrupt und faul. Da sind alle Vermieter fies und zocken Leute ab. Für Populisten ist diese Welt immer total einfach und schnell erklärt, und wir wissen, sie ist es nicht.
Genau, das ist aber genau das Bedürfnis, dass man für komplexe Zusammenhänge gerne einfache Lösungen und einfache Erklärungen haben möchte. Und je nach Thema und Blase wird man als Gesprächspartner schnell zum Freiheitsfeind, als Kriegstreiber oder gar als Nazi deklariert. Und bevor man sich da emotional wieder etwas gesammelt hat und außer Abwehrreaktionen was hinkriegt, schwingt sich der Populist auf der Gegenseite weiter von Tirade zu Tirade. Gegen den Staat, vermeintliche und echte Kartelle, und spätestens bei Corona brechen dann alle argumentativen Dämme.
Stopp, möchte man rufen. Beim ersten Hinhören dieser Tiraden ist die Kritik an der Politik, an bestimmten Bevölkerungsgruppen, an Berufsgruppen und natürlich immer wieder an der Politik scheinbar völlig plausibel. Aber im Ergebnis kommt einem das nicht nur komisch vor, das lehnt man sogar ab.
Doch wie greift man diese Argumentation an? Die reflexhafte Antwort, dass man weder Nazi noch Kriegstreiber sei, noch links noch rechts, hilft da nicht viel. Und Politiker, vor allen Dingen wenn man sie selber auch nicht wählt, möchte man dann auch nicht unbedingt verteidigen müssen.
Da kommt dann die gute Nachricht. Um gut zu argumentieren, braucht es nämlich keine hohe Hierarchiestufe, einen tollen Titel oder große Expertise. Da hilft uns Francis Bacon, ein englischer Philosoph, der so richtig sagte: Ein Argument gleicht dem Schuss einer Armbrust. Es ist genauso wirksam Egal, ob ein Zwerg oder ein Riese schießt. Wenn man sich eine Armbrust vor Augen hält, kommt es auf die Körperkraft des Schießenden nicht an. Und genau so sollten wir es auch mit unserer Argumentation belassen. Wer so kluge Sachen sagt wie Francis Bacon, der hat es nicht zwingend leichter in der Politik. Er selber hat es nicht ganz so gut getroffen. Er ist als Politiker wegen Bestechlichkeit vom Hof gejagt worden.
Was seinem Zitat mit der Armbrust natürlich keinen Abbruch tun sollte. Übrigens auch eine interessante Methode der Populisten, dass man eine Verfehlung, die so gar nichts mit der Sache zu tun hat, als Argument nimmt, um jemanden an anderer Stelle zu diskreditieren. Also hier könnte man das mit Francis Bacon beispielsweise in der heutigen Zeit so machen, dass man sagt, ja, der ist ja auch korrupt. Und dadurch das Zitat mit der Armbrust abwertet. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo wir darauf achten müssen, dass das eine nicht mit dem anderen aufgewogen oder in Stellung gebracht wird. Und wer so richtig gut und sauber politisch argumentieren konnte, das waren natürlich die alten Griechen. Zumindest ist das von ihnen so überliefert. Und heute schauen wir uns Aristoteles für Deutschland an mit einem Schwerpunkt. Und allerdings hat es auch der gute Sokrates geschafft, sich mit seinen Reden an die Jugend ein riesiges Strafverfahren einzufangen. Und da kam er dann auch nicht wieder heraus. Also die Griechen selber auch natürlich auch von Tragödien überschattet. Denn seine Apologia führte dann doch zum Schierlingsbecher.
Also er hat vor Gericht sehr ausufernd sich verteidigt. Und wenn man sich das heute so in der Rückschau ansieht, würde man sagen, na, vielleicht war er so eine Art Influencer für die Jugend. Denn er hat sehr spannende und lange Gespräche mit der Jugend geführt. Ehrlicherweise muss man sagen, nur mit männlichen Jugendlichen, um sie eben auf den richtigen Pfad der Philosophie, um den richtigen Erkenntnisgewinn und um die Schönheit auch der inhaltlichen Auseinandersetzung dort einzuführen.
Zwischenfrage, könnte man jetzt aus heutiger Sicht Sokrates dadurch abwerten, dass man sagt, er hat die Frauen ausgeschlossen? War das so ein typisches populistisches Argument?
Die Frauen haben in dieser Zeit wenig in der Öffentlichkeit zu sagen gehabt. Sie waren nicht Teil der Polis, sie konnten sich nicht politisch äußern. Und natürlich kann man sagen, ne, wer damals aktiv war, war auf jeden Fall nicht inklusiv unterwegs. Also Sklaven, Ausländer, Frauen, die hatten da nichts zu melden. Insofern kann man dadurch die Griechen natürlich angreifen. Aber was uns die alten Griechen auf jeden Fall gebracht haben, ist eben diese Art des politischen Diskurses. Und dieser politische Diskurs, den wir heute auch weiter treiben, in außenpolitischen Debatten, in Konsensfindung in der Politik, der beruhte einfach schlicht darauf, dass die alte Staatsform der Griechen war die Polis. Das heißt, man hatte, wir würden sagen, kleine Stadtstaaten. Und das Wichtige an dem Punkt ist, sie waren klein. Zur Zeit der Griechen war es so, dass man politische Auseinandersetzungen mit seinen Nachbarn relativ zügig mit Waffen versuchte zu lösen. Das geht natürlich nicht, wenn man nicht so viele Leute hat und dann einfach nicht kräftig genug ist, also keine große Armee oder große Strategien der Kriegsführung verfügt. Das heißt, die Griechen mit ihren Stadtstaaten waren eigentlich gezwungen, mit ihren Nachbarn vernünftig zu verhandeln und zu Ergebnissen zu kommen, weil sich gegenseitig auf die Mütze hauen hat einfach nicht richtig funktioniert. Und da geht man heute davon aus, dass das, was wir an politischer Rhetorik erleben und das, was wir an Diskurs- und Aushandlungsprozessen erleben, insbesondere die Überzeugung durch die verbale Auseinandersetzung, tatsächlich darauf beruhte.
Ich habe ja eben den Begriff des Schierlingsbechers erwähnt. Das ist jetzt nicht unbedingt allgemeiner Sprachgebrauch, deshalb legen wir hier nach.
Der Schierlingsbecher ist ein giftiges Getränk, das aus einer Pflanze hergestellt wird. Das ist der gefleckte Schierling, der glücklicherweise heute nicht einfach so am Straßenrand wächst. Diese Pflanze enthält das hochwirksame Nervengift Konin, das schon in geringen Mengen tödlich ist. Im Prinzip war es die damalige Anwendung der Todesstrafe. Und das Besondere daran ist natürlich, dass der Verurteilte den Schierlingsbecher selbst trinkt. Todesstrafe wird ja üblicherweise vollzogen, indem jemand anders, der Henker, diese Strafe vollzieht. Aber das war da tatsächlich anders. Die Personen wurden aufgefordert, diesen Becher zu trinken. Ob das zum Teil auch mit Gewalt umgesetzt worden ist, ist nicht überliefert. Aber dieser Schierlingsbecher ist vor allem durch Sokrates bekannt. Er ist verurteilt worden im Jahre 399 vor Christus. Er sollte das Gift trinken, wegen seiner Verurteilung, wegen Gotteslästerung und Verführung der Jugend durch aufrührerische Reden.
Ja, und besonders grausam beim Schluck aus dem Todesbecher, der Tod tritt bei vollem Bewusstsein ein. Also der Begriff Schierlingsbecher wird aber heutzutage eher metaphorisch verwendet, um auf ein unausweichliches Schicksal oder aber eine bittere Entscheidung hinzuweisen.
Kommen wir wieder zu den Lebenden, die noch reden können und leider auch ziemlich oft schreiben. Wir haben ja schon mehrfach auf die Probleme in den sozialen Medien hingewiesen. Ich nenne das auch ausdrücklich ein Problem, weil wir natürlich gerade hier an diesem Tisch auch unglaubliche Fans des Diskurses und der Auseinandersetzung und der heftigen Debatten sind. Und mir zumindest tut es oft weh, wie abwertend, wie kurzgedacht, wie simplifizierend und wie draufhauerisch gerade diese Diskurse in sozialen Medien geführt werden, wo es doch eigentlich eine Chance wäre, mit fremden Menschen mal zu einem interessanten Thema in den Austausch zu kommen. Genug des Jammers, denn im Gegensatz zu über den überlieferten altgriechischen Argumentationen zeichnen sich diese populistischen Statements, die wir täglich erleben, durch einfache Voraussetzungen und einfache Schlüsse aus. Und das gucken wir uns jetzt an.
Aussage: Wenn es mehr Anzeigen von Frauen wegen häuslicher Gewalt gibt, kann das nur auf Ausländer zurückzuführen sein.
Aussage: Wenn es rechnerisch 197 Ärzte pro Einwohner in Deutschland gibt, kann es ja gar nicht zu wenig Ärzte geben. Da braucht man doch keine aus dem Ausland. Oder es ist egal, wenn die wieder zurückgehen.
Aussage: Die meisten Frauen wollen oder können in Unternehmen nicht führen, also muss man erst gar nicht welche suchen.
Nehmen wir also zunächst nicht Sokrates, wir haben ja schon festgestellt, mit seiner Apologia, seiner Verteidigungsrede hat er nicht ganz so ein glückliches Händchen, sondern schauen wir uns Aristoteles an und seine Schlusslehre. Seine Schlusslehre bedeutet, er versuchte uns zu erklären, wie man logische Schlüsse vor allem richtig zieht. Das heißt, er ist die Grundlage für das neue AfD, Aristoteles für Deutschland.
Wir benutzen seine Grundlagen der Logik, um populistische Argumentationen ungültig zu machen. Aristoteles für Deutschland halt. Und so würde sich das dann anhören. Aussage: Wenn es mehr Anzeigen von Frauen wegen häuslicher Gewalt gibt, kann das ja nur auf Ausländer zurückzuführen sein.
Wir haben hier zwei Fakten, die in sich genommen wahr sind. Das heißt, wir haben eine Zunahme von Anzeigen von Frauen wegen häuslicher Gewalt und wir haben einen höheren Ausländeranteil in Deutschland als noch vor einigen Jahren. Nun müssen diese beiden Aspekte aber überhaupt nichts miteinander zu tun haben, denn gerade Aussageverhalten von Gewaltopfern, besonders im Bereich häuslicher Gewalt oder von Verbrechen in der Familie, kann auch damit zu tun haben, dass einfach mehr Menschen sich ermuntert fühlen, aus dieser vermeintlichen Anonymität und Vertrautheit hinauszutreten und Anzeige zu erstatten. Das hat noch nichts damit zu tun, dass Ausländer unter einen Generalverdacht zu stellen, besonders oft häusliche Gewalt zu verüben. Da muss man in die einzelnen Fälle, in die Verurteilungen etc. Hineinschauen. Anzeigeverhalten muss auch nicht unbedingt mit dem tatsächlichen Tatverhalten oder auch mit dem Verurteilungsverhalten zu tun haben. Das heißt, das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sich das sehr genau anschauen muss. Und das findet natürlich in den berühmten 280 Zeichen selten statt.
Aussage: Wenn es rechnerisch 197 Ärzte pro Einwohner in Deutschland gibt, kann es ja gar nicht zu wenig Ärzte geben. Da braucht man auch keine aus dem Ausland oder es ist egal, wenn die wieder zurückgehen.
An sich stimmen auch diese Zahlen. Das Problem auf der anderen Seite ist aber, dass wir natürlich keine Gleichverteilung von Ärzten über das ganze Bundesgebiet haben. Es wird in Großstädten kein Problem sein, einen Zahnarzt zu finden. Das dürfte überhaupt gar kein Problem sein. Aber gerade in kleineren Krankenhäusern im ländlichen Raum gibt es dann wieder viel zu wenig Ärzte. Und da sind viele Stellen unbesetzt. Das heißt, das Ganze funktioniert nur, wenn man tatsächlich eine Gleichverteilung hätte, hat man aber nicht. Und damit funktionieren natürlich auch solche Zahlen nicht.
Aussage: Die meisten Frauen wollen oder können nicht führen, also muss man auch erst gar nicht welche dafür suchen.
Ja, das mit den meisten ist ja immer so eine Sache. Das heißt, wir haben hier eine Prämisse, die meisten Frauen wollen nicht führen. Psychologisch würde man sagen, wir haben hier eine geringe Gestaltungsmotivation vorliegen. Aber wozu führt das oder wo kommt das auch her? Das heißt, die Ausgangssituation zu sagen, es gibt viele Frauen, die sich das nicht zutrauen, die das aus persönlichen Gründen nicht wollen. Dann den Rückschluss zu ziehen, naja, dann beschäftigen wir uns gar nicht mehr mit dieser Frage und verlieren möglicherweise eben auch die Vorteile von divers zusammengesetzten Führungsteams. Das ist natürlich dann wieder wahnsinnig verkürzt und simplifiziert. interessierend, aber eben die Erklärung dauert wieder länger.
Und damit machen wir weiter mit Aristoteles für Deutschland. Zunächst einmal greifen wir die Prämissen an. Beispiel: Man kann ja gar nicht mehr ins Freibad gehen wegen der ganzen Übergriffe.
Prämissen angreifen bedeutet, wir sprechen über die Voraussetzungen. Normalerweise setzt man sich immer nur mit dem Ergebnis auseinander, weil das als erstes im Gedächtnis bleibt, wenn man ein Argument hört. Aber wichtig ist mal vorher anzufangen. Erzählt nicht vielleicht vorher schon mal jemand irgendwas Merkwürdiges. Bleiben wir bei den Freibädern. Wir haben ungefähr 2.500 Freibäder in Deutschland. Hier kann also die versteckte Annahme, dass annähernd in jedem Freibad oder in den meisten Freibädern in Deutschland Übergriffe stattfinden, nicht stimmen. Das passt mit der Berichterstattung nicht, das passt mit dem Anzeigeverhalten nicht, das passt nicht mit den Millionen von Menschen, die im Sommer täglich ins Freibad gehen. Da muss irgendwas schief sein. Und wie man damit umgehen kann, ist zum Beispiel mal zu fragen, welches Freibad eigentlich gemeint ist, ob derjenige, der einem das erzählt, überhaupt in den letzten Jahren mal regelmäßig im Freibad war, was diese Person da erlebt hat. Häufig kommt man dann relativ schnell an den Punkt, dass einem nur Medienberichte um die Ohren gehauen werden. Und dann sage ich immer ganz gerne, ja, Medien lesen kann ich selber. Mich interessiert ja, was die Menschen persönlich erleben. Und das ist dann auch eine Form der Entlarvung.
Da darf man natürlich dann die Berichterstattung aus den Medien nicht komplett außen vor lassen. Ich denke, das ist auch eines der großen Probleme, was wir in der Auseinandersetzung mit Populismus haben, dass Populismus an der einen oder anderen Stelle natürlich auch Argumente hat, wo man sagt, ja, an dieser Stelle ist da durchaus was dran. Aber indem man das immer komplett ablehnt und sagt, du bist Populist und deshalb höre ich dir an anderen Stellen nicht mehr zu, führt ja auch nur zu einer Verhärtung der Fronten.
Berichterstattung ist wichtig und wir können davon ausgehen, dass gerade wenn über Polizeiberichte berichtet wird oder wenn über Straftaten berichtet wird oder Verbrechen, dass das schon eine relativ große Akkuratesse hat, weil gerade wenn verschiedene Medien berichten, wenn Behörden Erkenntnisse offenlegen, dann ist da eine ganze Menge dran. Das Problem an der Geschichte ist natürlich nur, um auch bei dem Beispiel der Freibäder zu bleiben, es wird ja nicht berichtet, dass es im vergangenen Monat in einer Großstadt überhaupt keinen Übergriff oder Anzeige gegeben hat. Das, was Berichterstattung nicht kann, ist Statistik. Also Sie können Statistiken wiedergeben, aber es erscheint immer ein schiefes Bild, weil ja nirgendwo erscheint, in den letzten 2 Monaten hat es in unserer Kommune kein Problem in einem Freibad gegeben, sondern es erscheint ja nur der Bericht aus der Nachbarstadt, wo es eine Prügelei gegeben hat. Das heißt, in unserem Gehirn entsteht immer eine Schieflage, weil wir uns natürlich nur auf die Ereignisse und nicht auf die Nicht-Ereignisse konzentrieren.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn es einen spektakulären Mordfall in Deutschland gibt, dann ist vielleicht ein Mensch ums Leben gekommen und 83 Millionen andere nicht. Aber deshalb kann man es natürlich auch nicht negieren.
Nein, es ist ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen. Es ist auch wichtig, immer die Frage zu stellen, hätte man prophylaktisch etwas anders machen müssen? Kann man vielleicht Strukturen verändern? Hätte man diese Person retten können oder davor bewahren können, Verbrechensopfer zu werden? Das sind ganz, ganz, ganz wichtige Fragen. Die dürfen aber nicht davon ablenken, dass man trotzdem abends aus dem Haus gehen kann. Ich nehme mal das Beispiel mit dem Straßenverkehr. Es gibt viele tödliche Autounfälle in Deutschland. Ich habe aber noch niemanden getroffen, der gesagt hat, wegen der vielen tödlichen Unfälle auf Autobahnen höre ich jetzt auf, Auto zu fahren. Bei Freibädern, dem öffentlichen Nahverkehr oder bei anderen Gelegenheiten findet das durchaus statt. Aber Autofahren scheint etwas zu sein, was per se als sicher empfunden wird, obwohl dort auch eine große Anzahl von Personen im Jahr stirbt.
Bevor wir uns da etwas mehr um die Prämissen kümmern, möchte ich mal das Graecum von MC hier etwas strapazieren. Wir haben ja bei Aristoteles für Deutschland, haben wir ja sozusagen die drei Tools, wenn man so will, die drei Kommunikationstools von Aristoteles, die da lauten Logos, Pathos, Ethos. Und auf die werden wir in einer weiteren Folge etwas gesondert eingehen. Aber hier für unsere Hörerinnen und Hörer, erläutert doch mal kurz, was es mit Logos, Pathos und Ethos auf sich hat.
Wir kennen diese drei Begriffe aus fremdsprachlichen Begriffen in unserer Sprache. Logos kennen wir von dem Begriff Logik. Logos heißt also ein Gesamtkonstrukt, das heißt Wort, das heißt Sinnzusammenhang, das heißt, kann was mit Geisteshaltung auch zu tun haben, hat aber im Wesentlichen was mit kognitiver Erfassung zu tun. Also es ist eine ganz breite und eigentlich auch sehr schöne Wortbedeutung. Wer die Bibel mal auf Altgriechisch gelesen hat, kennt da sicherlich den Satz, en arche, en hologos, am Anfang war das Wort.
Das haben wir alle gelesen, im Original, umgekürzt.
Ja, man muss natürlich auch richtigerweise sagen, dass das Griechisch aus der Bibel eigentlich sprachlich nicht ganz so doll ist. Aber das ist jetzt, das machen wir in einer weiteren Folge. So, Pathos an der Stelle kennen wir auch von pathetisch, von Empathie. Also Pathein heißt in der Wortbedeutung leiden. Sympathie wäre zum Beispiel mit leiden, mit anderen zusammen. Und Pathos heißt an der bedeutet an der Stelle die emotionale Komponente einer Wortbedeutung oder eines Satzzusammenhangs. Ethos, kennen wir aus dem Begriff Ethik, bedeutet also eine moralische Überhöhung, eine moralische Deutung, die da stattfindet. Das heißt, wir können, und das werden wir in einer weiteren Folge tun, Sätze danach auseinandernehmen, welchen logischen Gehalt, welche emotionale Bedeutung dieser Satz hat und natürlich auch, welche moralische Komponente dort eine Rolle spielt.
Und wenn schon die Qualität der Informationen angezweifelt werden kann, sind natürlich auch die Prämissen zweifelhaft.
Noch weiter vorne angefangen, wo kommen die Infos überhaupt her? Ist es Wissen aus den Medien? Weiß das angeblich jeder oder hat man das von mehreren Leuten erzählt bekommen? Und wenn man da richtig klug scheißen möchte, dann greift man nicht mit dem Klassiker an. Der Klassiker ist an der Stelle, ja, was du mir erzählst, ist ja nur anekdotische Evidenz. Anekdotische Evidenz bedeutet, Evidenz ist ja die Beweiskraft, man hat eine Beweiskraft, die sich alleine daraus beruht, dass einmal irgendein Erlebnis hat. Anekdotische Evidenz klingt dann halt ein bisschen wichtiger. Das ist jetzt schon so ein bisschen abgelutscht und jetzt kommt der Tipp für die super Klugscheißer unter Ihnen. Die noch etwas ambitioniertere Fassung von der anekdotischen Evidenz ist der idiosynkratische Empirismus.
Was bitte?
Idiosynkratischer Empirismus, naja, es ist im Prinzip dasselbe, aber klingt viel besser. Idiosynkratie bedeutet auf sich selber bezogene empirische Forschung. Empirische Forschung bezieht sich ja daraus, dass ich Daten sammle und daraus Schlussfolgerungen ziehe. Wenn ich jetzt meine eigene Existenz als alleinige Grundlage meines Empirismus nehme, also mich auf mein eigenes Erfahrungswissen beziehe, dann komme ich eben an so Punkte, wie ich meine Beurteilung des Straßenverkehrs, von Berufsgruppen, von den berühmten Politikerinnen und Politikern nur auf meine eigenen Erfahrungen beziehe. Und das ist der idiosynkratische Empirismus. Und ich glaube, nach sehr kurzem Nachdenken stellen wir fest, das ist keine kluge Strategie.
Ja, jetzt hast du das eben so ein bisschen, ich würde mal sagen, umgangssprachlich formuliert und die Klugscheißer unter Ihnen. Damit ist natürlich gemeint, die Menschen unter Ihnen, die gerne auch mal so ein Klugscheißerhäufchen bewusst in der Rhetorik setzen möchten, um sozusagen den Gegner etwas zu verwirren.
Und für total erfundene Geschichten haben die sozialen Medien ja den Paulanergarten erfunden als Begriff. Der Paulanergarten in sozialen Medien bezeichnet heute Anekdoten, die nicht wahr sind, die aber einfach nur gesetzt werden, um eine Bewertung und eine Meinung wiederzugeben. Paulanergarten selber ist ein berühmter Biergarten von dem Paulanerorden in München, der schon seit 100 von Jahren existiert, wo eben Paulaner-Geschichten in geselliger Runde formuliert worden sind.
Aber eher so harmlosere Geschichten wahrscheinlich, ne?
Ich nehme davon an, dass das
so auch... So wie Anglerlatein.
Ja, und aber sicherlich wird auch Gewalt und Sex und alles da eine Rolle spielen. Also ich habe da keine hohe Meinung von Geschichten aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Da wird es auch schon richtig zur Sache gegangen
ja,
sein.
Ja, ich kenne das nur aus der Bierwerbung. Anfang der 2000er Jahre gab es von einer bekannten Biermarke, die so ähnlich klingt wie Paulanergarten, gab es auch mal so lustige, schräge Geschichten. Und da hat sich das dann auch noch mal zusätzlich in der Gesellschaft verankert als Geschichten aus dem Paulanergarten.
Das Interessante heute ist, dass der Paulanergarten eine Argumentationstechnik ist. Klingt ein bisschen schräg, es hat sich aber tatsächlich so etabliert. Und zwar passiert dann Folgendes. Jemand berichtet in sozialen Medien ein Ereignis, beispielsweise einen Arztbesuch und man hätte ewig im Wartezimmer warten müssen und es seien sonst nur Ausländer da gewesen. Und damit wird natürlich impliziert, dass die ausländischen Patienten irgendwie die Patientenversorgung in Deutschland negativ beeinflussen. Die Geschichte aus dem Paulanergarten spielt deswegen eine große Rolle, weil ein persönliches Erlebnis ja erstmal nicht argumentativ angreifbar ist. Wenn mir das jemand erzählt oder schreibt, kann ich ja nicht sagen, das hat so nicht stattgefunden, weil ich ja nicht dabei war. Es kann ja durchaus im Bereich des Möglichen. Das heißt, das ist relativ riskant an der Stelle. Wenn ich auch reagiere und sage, es war nur so eine Geschichte aus dem Paulanergarten, ist ja nur erfunden, führt das natürlich auch zu einem Ende der Diskussion und die zugrunde liegende Bewertung, die damit transportiert werden soll, wird auch nicht angegriffen. Das ist natürlich dann ein weiteres Problem, weil diese Geschichten, die hören sich ja oft dann irgendwie auch gut an, können natürlich dann auch viral gehen. Das heißt, die eigentliche Botschaft darunter wird verschleiert gegenüber einer originell erzählten Geschichte. Ich bin selber mal oder immer mal wieder Opfer dieses Vorwurfs geworden, habe mich dann auch besonders geärgert, weil ich natürlich für mich den Anspruch habe, nur wahre eigene Erlebnisse zu berichten. Und das Kurioseste war, ich habe mich mal darüber geärgert in sozialen Medien, dass man mit dem Fahrrad den Frankfurter Flughafen so schlecht erreichen kann. Ich gebe zu, das ist relativ schräg. Ich bin aber tatsächlich mehrfach diese Strecke gefahren und habe mich geärgert. Und andere haben behauptet, ich sei niemals da gewesen. Das fand ich dann nicht so nett. Aber Paulanergarten ist ein Problem.
Klingt aber auch etwas absurd, mit dem Fahrrad zum Flughafen zu fahren.
Der ist ein großer Bahnhof. Ich wollte da einsteigen.
Also mit dem Fahrrad zum Bahnhof, zum Flughafen, das schafft nur MC. Ein weiteres großes Problem ist natürlich auch in der Kommunikation, wenn die Prämissen zwar stimmen, aber die Schlussfolgerung nicht dazu passt. Wir hatten ja eben das Beispiel mit den Ärzten. Es gibt in Deutschland 428.000 Ärzte und davon sind 6.200 aus Syrien. So, wenn die jetzt natürlich alle nach Syrien zurückgehen, sagen die Populisten, macht das auf den ersten Blick für Deutschland nichts aus. Das müssen wir uns etwas genauer anschauen. Die Zahlen sind zwar richtig, aber die Schlussfolgerung ist nicht logisch, da die Verteilung der Ärzte auf Fachrichtungen und Regionen nicht gleichmäßig ist. Und wenn wir jetzt mal die Zahlen, die wir eben hatten mit 197 Patienten pro Arzt, wenn wir das jetzt mal aufrunden auf 200, also die drei schlagen wir da einfach mal rechnerisch drauf, dann sind wir bei 6.200 Ärzten aus Syrien schon bei 1,2 Millionen Menschen in Deutschland, denen dann sozusagen der Arzt fehlt. Ja, also da muss man sozusagen, ich sage immer als Journalist, Fakten helfen, ja, an vielen Dingen.
Aristoteles hat uns für Deutschland noch weitere Analysemethoden mitgegeben, mit denen wir Populisten begegnen können, die besonders gerne allgemeine Aussagen herleiten. Plötzlich wird alles generalisiert. Häufige Themen natürlich die innere Sicherheit, Kultur und Traditionen und das Verhalten und die Einstellung von Politikerinnen und Politikern. Aber das Problem ist, auch Aristoteles hat uns das mitgegeben, aus partikularen Äußerungen kann man nichts Allgemeines schlussfolgern.
Beispiel: Einige Menschen wollen Deutschland verlassen, weil die Lebensbedingungen für Deutsche hier immer schlechter werden. Einige glauben, dass man nicht mehr alles sagen darf. Das zeigt, dass Deutschland, so wie wir es kennen, angeblich Geschichte sei. Und ja, diese Geschichten gibt es und sie sind auch wahr. Sie sind nur nicht repräsentativ. Und hier werden die Medien, egal ob es sich um Qualitätsmedien oder einen Schwarm im sozialen Netz handelt, zum Beschleuniger. Deren Reichweite stilisiert das Nischenereignis zum repräsentativen Ereignis und damit scheinbar zu einem Beweis. Partikular bedeutet nun mal, dass es nur einige betrifft. Und auch wenn man daraus gerne einen allgemeinen Trend herleiten möchte, es ist definitiv ein falscher Schluss und damit natürlich auch in der argumentativen Gegenstrategie angreifbar.
Beim logischen Schließen kann man noch mehr Unheil anrichten. Denken wir an die Vorurteile, die so unterwegs sind. Junge Menschen, die nicht mehr arbeiten wollen, nur aufs Handy gucken. Junge Frauen mit Kindern, die im Beruf total unzuverlässig sind und ständig krank mit den Kindern zu Hause sitzen. Vorurteile gegen Menschen, die Lastenrad fahren und so weiter. Da fällt uns eine ganze Menge ein, inklusive mancher Berufsgruppen, die sich nur in die eine oder andere Richtung verhalten. Und zu fragen ist natürlich, ob die Unfreundlichkeit der Deutschen auch nur ein Vorurteil ist.
Ja, oder sind es Erfahrungswerte, dass Deutsche oder dass Menschen in Funktionskleidung, die dann auch als Ehepaar den gleichen Jackenstil tragen, in der Regel Jack Wolfskin oder sowas, dass das in der Regel Deutsche sind, wenn man im Ausland auf sie trifft. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel und ich garantiere Ihnen, alle Fakten, die ich Ihnen jetzt gebe, sind für sich genommen völlig neutral und die Manipulation entsteht gewissermaßen dadurch, dass ich die miteinander verbinde und in Ihrem Kopf, und da können Sie sich nicht von frei machen, entweder Vorurteile oder aber Erfahrungswerte jetzt eine Rolle spielen. Nehmen wir mal eine Frau mittleren Alters, sagen wir mal so 44 Jahre alt. Beruf Erdkundelehrerin. Sie ist vor 3 Jahren geschieden worden, lebt in einer kleinen Innenstadtwohnung mit ihren beiden Katzen. Ihr Hobby ist das Sammeln von Klangschalen aus Tibet. So, das sind alles für sich genommen einzelne Faktoren. Trotzdem entsteht in ihrem Kopf in diesem Moment eine Körperhaltung. Sie könnten die Frisur beschreiben, sie könnten die Kleidung beschreiben, sie könnten die Art und Weise beschreiben, wie sie spricht. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man sagen kann, damit kann man natürlich, und Comedians arbeiten damit natürlich auch mit solchen Stereotypen, damit kann man natürlich eine Kommunikation entsprechend vorantreiben. Aber im Populismus kann ich natürlich mit diesen Merkmalen sozusagen andere Eigenschaften diskreditieren. Also Beispiel, nehmen wir mal Robert Habeck, ob er jetzt ein guter Wirtschaftsminister ist oder nicht, möchte ich jetzt hier gar nicht beurteilen. Aber dieses Attribut Kinderbuchautor, was dann zum Beispiel von der politischen Gegnerschaft immer wieder mal gerne genutzt wird, soll ihn angeblich diskreditieren, weil ein Kinderbuchautor natürlich nicht so hoch angesehen ist wie jemand, der, was weiß ich, einen Literaturnobelpreis bekommen hat. Weil soweit ich informiert bin, ist noch kein Literaturnobelpreis an einen Kinderbuchautor gegangen. Und wenn man den ganzen Schrott, den es in der Kinderbuchliteratur gibt, mal aussammelt, dann wird man erkennen, dass gerade Kinderbuchliteratur durchaus etwas sehr Anspruchsvolles sein kann. Dazu bedarf es aber Recherche, dazu bedarf es Beispielen, diejenigen von Ihnen, die Eltern sind und vielleicht Rosi in der Geisterbahn oder den Gryffalo oder solche oder die wilden Kerle, ja, solche Dinge kennen, die wissen, dass auch Kinderbuchliteratur sehr gut sein kann für die entsprechende Altersgruppe. Aber im tösenden Populismus-Auseinandersetzungen geht sowas natürlich sehr leicht unter.
Das allein lässt sich ja relativ schnell entlarven. Populisten gehen da oft subtiler vor. Sie sprechen nicht über Gruppen, sondern über persönliche Erlebnisse, eigene und von anderen erlebte. Und das führt natürlich dann, wie bei dem Beispiel mit der Erdkundelehrerin, zu der, wenn Sie ein Fachwort möchten, Repräsentativitätsheuristik und Beurteilungsfehler. Das ist natürlich ein Begriff, den kann man in der Argumentation relativ schlecht verwenden. Wir haben natürlich noch weitere Fehler aufgetan. Der nächste, über den wir sprechen möchten, ist der ultimative Attributionsfehler, in dem einzelne Erlebnisse auf ganze Gruppen übertragen werden. So wird eben der Radfahrer, der mal eben blöd die Straße überquert hat, schnell zum Prototypen aller Radfahrer, die riskant fahren und damit den Straßenverkehr gefährden.
Gehen wir doch mal kurz in meine persönliche anekdotische Evidenz. Wenn ich es als Autofahrer in Berlin wage, bei Grün zu fahren, muss ich mich von bei Rot kreuzenden Radfahrern auch noch wüst beschimpfen lassen. Das ist jetzt natürlich anekdotische Evidenz, aber natürlich auch untermauert von einer der höchsten Sterblichkeitsraten von Radfahrern in Berlin beispielsweise. Wenn man sich allerdings jetzt mal da im Vorfeld dieses Podcasts haben wir das mal gemacht, haben wir mal ein paar Statistiken gewälzt, da gilt angeblich Dresden als die gefährlichste Stadt für Radfahrer, aber in absoluten Zahlen liegt Dresden wiederum unter Berlin. Das heißt also, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner ist Dresden wohl gefährlicher für Radfahrer als Berlin. Wir wissen, Berlin hat durchaus ein paar mehr Einwohner als Dresden, aber in absoluten Zahlen kommt Dresden auf 5 tote Radfahrer und Berlin auf 12. Und wenn ich das natürlich als Autofahrer jetzt mit meiner persönlichen anekdotischen Evidenz vergleiche, dann muss ich sagen, ja, ich bin zwar in Berlin häufiger unterwegs als in Dresden, aber meine Erfahrung ist natürlich, ich werde von bei Rot fahrenden Radfahrern beschimpft, also wundert es mich nicht, dass es dann auch 12 tote Radfahrer in Berlin im Jahr gibt. Das eine muss mit dem anderen überhaupt nichts zu tun haben. Und für populistische Argumentation wäre das natürlich durchaus etwas, wo man sagen kann, damit kann man arbeiten.
Das heißt, die Fakten und die Wahrheiten, die da präsentiert werden, sind zum einen überprüfbar, wie eben beispielsweise die Anzahl der im Straßenverkehr getöteten Radfahrer. Bei sehr vielen Diskussionen, und seien sie auch noch so wertschätzend geführt, kommt man an den Punkt der Wahrheit und der Fakten, des Rechthabens und des ganz, ganz sicheren Wissens. Und dann gibt es natürlich die Bereiche, in denen das mit trotz Suchmaschinennutzung so eine Sache ist.
Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in der Zeit zurück. In den Zeiten von Aristoteles und Sokrates war man sich zum Beispiel auf der Welt ganz sicher, dass viele Götter wirklich existieren und mit den Menschen interagieren. Die Menschen hielten das für objektiv wahr und nahmen Spuren in der Natur als Belege dafür. War das also jetzt keine Wahrheit, so wie die Menschen beispielsweise im Mittelalter offensichtlich fälschlicherweise annahmen, die Erde sei eine Scheibe? Wie viel Zweifel an vermeintlichen Wahrheiten und Fakten brauchen wir realistischerweise im Alltag?
Ein weiteres Problem ist, bei der Wahrheit werden oft Fakten mit Bewertung vermischt. Ein Beispiel ist, etwas ist nicht bekannt, kommt erst später raus, wird irgendwann berichtet oder wird in irgendeiner Statistik offenbar. Aber werden diese Details dann zwingend vertuscht? Wollen Menschen etwas verhindern, dass es bekannt wird? Oder ist es einfach nur ein Zufall, ein Missverständnis und passiert einfach? Ein anderes Beispiel: Nicht jede Verfehlung einer Berufsgruppe muss ein systematisches Problem sein. Das heißt, nicht jede Verfehlung eines Menschen ist gleich ein Betrug einer ganzen Berufsgruppe. Das heißt, wir sprechen von systematischen und unsystematischen Fehlern. Unsystematische Fehler basieren auf Zufall, auf den berühmten Einzelfällen. Systematische Fehler haben tatsächlich ein Muster dahinter, über das man sprechen kann. Und oft werden diese Bereiche vermischt oder wir wissen eben über diese Sachen zu wenig. Eine Lösung könnten sein, es können tatsächlich mehrere Sachen gleichzeitig wahr sein. Im Beispiel der inneren Sicherheit, wir haben eine Zunahme von Straftaten in bestimmten Bereichen, wir haben eine hohe Quote von Ausländern, die bestimmte Straftaten begehen. Gendern muss man hier nicht so, und es kommt auch, wir haben auch einen großen Häufigkeitsunterschied bei Männern und Frauen, die Straftaten begehen. Das lässt sich statistisch feststellen. Es ist aber trotzdem wahr, dass man abends rausgehen kann, dass man als Frau alleine öffentliche Verkehrsmittel benutzen kann und sich nicht im dauernden Zustand einer Bedrohung befindet. Das heißt, es gibt Bereiche und auch Regionen, die schwierig sind, die zu bestimmten Zeiten schwierig sind, und es gibt auch steigende Zahlen. Das heißt aber nicht, dass man in ganz Deutschland jetzt von morgens bis nachts Angst haben muss. Und das sind so Sachen, beides kann richtig sein. Punktuelle Angstmomente und auch Bereiche, die man meidet. Statistiken können richtig sein, können auch richtig interpretiert sein, aber die generellen Schlussfolgerungen erweisen sich dann doch oft als sehr problematisch.
Und hier hilft uns Aristoteles für Deutschland. Der Dreiklang des Aristoteles, Logos, Pathos, Ethos, den werden wir in der nächsten Folge anhand von zahlreichen Beispielen populistischer Aussagen etwas für die Praxis, für Sie fit machen. Das war diese Ausgabe der Nahbetrachtung. Denken Sie bitte dran, diesen Kanal zu abonnieren, dann verpassen Sie nicht nur die nächste Aristoteles-Folge, sondern auch viele andere Folgen auch. Und es wäre natürlich auch nett, wenn Sie eine Bewertung dalassen würden.